Herzlichen Dank dem Team, das uns gespielt und gesungen hat und uns mitgenommen hat in diese Lieder. Ich denke, dass es angebracht ist, dass am Karfreitag diese tragenden, diese besinnlichen Lieder gesungen werden, denn wir feiern ja heute oder wir beklagen, ich werde noch darüber zu sprechen kommen, den Tod von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Es ist ein besinnlicher Tag, der Karfreitag. Der Tag der Freude ist Ostern, der Tag der Klage ist Karfreitag. Und es ist unser Anliegen, die wir für den Gottesdienst verantwortlich sind, dass wir am Schluss beim Abendmahl landen werden. Das wird der Höhepunkt sein, wenn wir den Leib Jesus zu uns nehmen, in den Symbolen von Brot und Wein sein Blut trinken und uns mit diesem Herr Jesus Christus, der uns so sehr geliebt hat, dass er sein Leben gegeben hat, ihm dadurch auch danken. Karfreitag, die meisten wissen es, Chara, Klage, Trauer. Karfreitag, der Trauer, der Klagetag für die Christen. Allerdings kann man sich fragen, scheint nicht bereits Ostern durch diesen Karfreitag? Und in der Regel sind wir Christen viel mehr auf Ostern fixiert als auf Karfreitag. An Ostern, da feiert man, da isst man, da trinkt man, da ist Fröhlichkeit angesagt. Und der Karfreitag ist so, ich habe es schon mehr gesagt, ist so etwas dazwischen. Was machen wir? Dürfen wir uns freuen? Oder fasten wir? Oder sind wir traurig? Oder... Und in der Regel sind wir froh, wenn der Karfreitag vorbei ist. Der Samstag kommt und dann der Sonntag. Es ist eigentlich schade, dass wir den Karfreitag oft etwas vernachlässigen und viele Christen ihn auch nicht unbedingt im Gedenken an Jesus begehen. Wisst ihr, müssen wir klagen, wenn wir an Ostern denken? Karfreitag macht uns bewusst, will dir und mir bewusst machen, dass es Jesus teuer zu stehen kam, dass wir seine Kinder sein dürfen, dass er mit seinem Leben bezahlt hat, dass du und dass ich ein Gotteskind werden kann, werden durfte. Karfreitag, wir denken an den Preis, den Jesus bezahlt hat. Und da ist Betroffenheit angesagt. Wissen wir, sind wir uns bewusst? Ja, wir sagen, er starb für die ganze Welt. Ja, da bin ich auch noch etwas dabei, aber er starb für die ganze Welt. Aber Jesus starb für dich und für mich. Und wenn ich das nicht im Glauben angenommen habe, dass es den Tod des Gottessohnes brauchte, dass ich Vergebung meiner Schuld empfange, ein Gotteskind werden darf. Und wenn ich einmal sterbe, weiß ich, sterbe zwar, aber ich werde zu Christus gehen, denn er hat den Preis bezahlt für mich, hat mich erlöst. An Karfreitag ist Betroffenheit angesagt, weil Jesus für dich und für mich sein Leben abgelegt hat. Wir sind wie ein Hauch, wir kommen und gehen. Wir haben vor 2 Tagen Marianne Binkel zu Grabe getragen. Im Dezember Gerhard Dietrich. Im August letzten Jahres haben wir Hans Oggi zu Grabe getragen. Oft sehr überraschend, diese Todesfälle. Aber immer wieder hatten wir diese Hoffnung, sie sind gegangen, aber sie werden leben. Sie haben an Jesus Christus geglaubt. Sie haben seine Erlösung, seinen Tod und seine Auferstehung für sich angenommen. Sie sind jetzt bei Jesus und du und ich, weil Jesus für dich und für mich gestorben ist, wird einmal die Türe zum Himmel aufgehen, wenn wir von dieser Erde weggehen. Das sind so einige einleitende Gedanken zu Karfreitag. Ich werde mich an Johannes Kapitel 18 und 19 halten in meiner Predigt und hier ein Text, der prophetisch von Jesus gesprochen wird. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Aber der Herr hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Hier wird prophetisch von Jesus Christus gesprochen. Er hat sich in seinem Herzen fest entschlossen, diesen Weg bis nach Golgatha zu gehen und dort sein Leben abzulegen, weil er uns Menschen so sehr geliebt hat. Und hier hat Jesaja vorausschauend davon gesprochen. Und Jesus, er nimmt dann etwas von diesem Text auf in Lukas 18 und sagt dann die neutestamentliche Erfüllung: Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Das hat Jesus gesagt. Wisst ihr, Jesu Tod und Auferstehung ist das Herzstück der Bibel. Das Herzstück der Bibel. Daran kommt niemand vorbei, wenn er Gott und Jesus Christus traut. Und in der Apostelgeschichte, als die Apostel nach Jesu Tod, Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt und nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, war die Botschaft der Apostel und ist unsere Botschaft: Jesus Christus gestorben und Jesus Christus auferstanden. Das ist das Herzstück. Und wer das glaubt, der ist gerettet. Der hat das ewige Leben. Weil er auferstanden ist, werden wir auferstehen, wenn wir einmal nicht mehr sind, wenn wir gegangen sind, am jüngsten Tag zum ewigen Leben. Wir lesen noch in Jesaja Kapitel 50: Ich kleide den Himmel in Trauerschwärze und lege ihm Sacktuch als Kleidung an. Hier spricht Gott. An dem Tag, an dem Jesus Christus starb, da verfinsterte sich die Erde. Die Erde wandte sich ab von diesem Ort, an dem Jesus, der Sohn Gottes, für dich und für mich ans Kreuz geschlagen wurde. Das Ganze geschah in Jerusalem, in der Stadt Gottes. Die einzige Stadt auf der Welt, die Stadt Gottes heißt, ist Jerusalem. Es ist die Stadt Gottes. Sie hat einen Sonderstatus. Es ist die umkämpfteste Hauptstadt der Welt. Und immer wieder hören wir von dieser Stadt, obschon es eigentlich verglichen mit den großen Städten der Welt eine kleine Stadt ist. Aber es ist die Stadt Gottes. Sie hat einen Sonderstatus. Jerusalem wird im Gespräch bleiben bis an das Ende der Zeit. Und es wird umstritten bleiben bis an das Ende der Zeit. Kein Wunder, dass die Muslime die Stadt für sich beanspruchen. In Jerusalem findet ein Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan statt. Es ist Gottes Stadt. Die Stadt, die er auserwählt hat, um seine Stadt zu sein. Und in dieser Stadt musste Jesus sterben. Es gab keine andere Stadt, in der Jesus hätte sterben können. In der Stadt Gottes. Schon Abraham hat in dieser Stadt, als noch keine Häuser dort waren, als es nur Hügel waren, war es Abraham, der von Gott den Auftrag bekam, seinen Sohn dort als Opfer ihm zurückzugeben. Diese unfassbare Herausforderung für den Abraham, seinen Sohn, den er so lange erbeten hat und dann bekam, wieder abzugeben. Und er ist gehorsam und tut das, weil Gott sein Herr war. Wenn Gott unser Herr ist, dann gehorchen wir auf sein Wort. Dann ist die Bibel nicht nur ein leeres Wort, das ich lese und zur Seite lege und dann interpretiere, wie ich es mir so etwa wünsche, sondern dann ist die Bibel meine Instruktion, meine Wegleitung. Und Abraham, er tut, auf Gottes Geheiß geht er dorthin und er legt seinen Sohn damals wohl um die 20 Jahre oder 15 bis 20 Jahre auf den Altar. Und dann wurde Abraham gehindert, das zu tun. Aber als Jesus dann nach Jerusalem kam, hat Gott die Hand nicht zurückgehalten und die Strafe hat Jesus getroffen. Ich möchte einige Besonderheiten des Johannesevangeliums hervorheben zu diesem Thema. Johannes schrieb sein Evangelium circa 30 Jahre, nachdem Matthäus, Markus und Lukas ihr Evangelium geschrieben haben. Er hatte also eine etwas distanziertere Sicht als diese drei, wie man sie nennt, die Synoptiker, die alles so etwas ähnlich gesehen haben. Und er schildert nicht vorwiegend Ereignisse, sondern Johannes, er geht in die Tiefe. Er gibt Antworten für Sinnsucher. und er betont im Besonderen die Gottheit Jesu und auch sein absolutes Menschsein. 80% des Johannes-Evangeliums sind sogenanntes Sondergut, das wir nur bei Johannes finden, nicht in den anderen Evangelien. Und über die Art und Weise, wie er von der Kreuzigung spricht, ist auch ganz einmalig. Er gibt keine Details, spricht nicht von Blut, von Schweiß, von Angst, sondern er spricht nur, Jesus wurde gekreuzigt. Das ist seine Botschaft. Die Art und Weise, wie Johannes die Verhaftung Jesu beschreibt, zeigt deutlich, dass es ihm um die Souveränität von Jesus geht. Wisst ihr, Jesus ist der Knecht aller Knechte. Und als Knecht aller Knechte auf der untersten Stufe, verurteilt, verspottet, geschlagen, gekreuzigt, ist er immer noch der Herr. Und das sehen wir insbesondere bei Johannes sehr gut. Jesus ist der Handelnde. Er ist kein Justizopfer. Er ist nicht irgendwie, sondern er geht diesen Weg bewusst zum Kreuz, weil es der einzige Weg ist, damit die Schuld von uns Menschen, deine und meine Schuld, vergeben werden kann. Die Menschen, auch seine Feinde, müssen, ohne es zu wissen, tun, was Gott längst beschlossen hat. Wir kennen diesen Text in Psalm 2. Warum toben die Nationen und sinnen Eitles, die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Das geschah im Besonderen dort in Jerusalem. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Es geschieht viel in unserer Welt und wir sind betrübt und bestürzt und wir sind unruhig und wir sind traurig über die Dinge, die passieren. Aber wir dürfen sagen, Gott verliert die Kontrolle nie. Die Völker und die Herrscher, die mögen toben und sich austoben, aber das Zepter, die Regentschaft ist immer noch bei Gott. Wir sehen das gut. Jesus leistet seinen Feinden keinen Widerstand, als sie kommen, um ihn gefangen zu nehmen. Wir lesen in einem weiteren Text in Jesaja Kapitel 53, auch wieder prophetisch, aber es kommt dann auch noch ein entsprechender Text aus Johannes. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren, und er machte seinen Mund nicht auf. Und dann Johannes, wie er das wiedergibt in seinem Evangelium. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Er ist im Garten Gethsemane mit seinen Jüngern. Seine Jünger haben dort geschlafen, konnten ihn nicht unterstützen. Sie kommen heraus. Jesus sagt, die Leute sind da, die mich jetzt verhaften werden. Und er kommt jetzt hinaus und er spricht zu den Männern, die Hohepriester, der Hohepriester mitgebracht hat und auch römische Soldaten. Wen sucht ihr? Und sie antworteten ihm, Jesus, den Nazaräer. Offensichtlich haben die ihn gar nicht gekannt, Jesus. Er spricht zu ihnen, ich bin es. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen. Als er nun zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Das ist auch Sondergut von Johannes. Er kommt aus dem Garten Gethsemane. Dort warten diese Wachsoldaten, diese Kriegsmänner, um ihn zu verhaften, um ihn gefangen zu nehmen. Und sie kennen Jesus nicht. Ob sie geblendet waren, jedenfalls hat Gott ihre Augen verschlossen. Die Truppe kommt, um Jesus zu verhaften, erkennt ihn aber nicht. War er verklärt? Scheinbar erkannte er nicht einmal Judas, seinen früheren Meister. Jesus fragt zweimal, wen sucht ihn? Da fragt er sie wieder, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus, den Nazaräer. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen, damit das Wort erfüllt wird, dass er sprach, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Jesus soll gefangen gesetzt werden, aber er offenbart sich seinen Gegnern. Er sagt, lasst meine Leute ziehen, es geht nur um mich, diese sollen gehen. Jesus verschont seine Jünger und gibt sich selber hin. Jesus wird verhaftet, aber er ist der Handelnde. Jesus ging ganz bewusst ans Kreuz. Er sichert seinen Jüngern freies Geleit. Er sichert dir und mir freies Geleit, wenn wir gläubig an Jesus Christus sind. Und hier passiert es etwas sehr Unpassendes. In dieser Situation, Jesus hat die Kontrolle über alles. Und jetzt kommt Petrus und der meint, er müsse jetzt Jesus helfen. Und greift ein und zieht sein Schwert, das er bei sich trägt, und schlägt um sich. Ich denke, Jesus war entsetzt. Das war der erste Fehler, den Petrus hier machte. Er glaubte, für Jesus eintreten zu müssen und für ihn hinstehen zu müssen. Petrus überschätzt sich völlig. Ja, er gefährdet den Auftrag von Jesus. Den Kreuzesweg musste Jesus alleine gehen. Alleine gehen. Und erneut handelt Jesus souverän. Er gebietet dem Petrus, steck dein Schwert ein. Denn wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert umkommen. Und dann wendet er sich zu diesem Malchus, dem Knecht des Hohen Priesters, und nimmt das Ohr, wo es immer lag, hebt es auf, wir wissen es nicht. Und er heilt diesen Mann. Und vor den Augen allen wird dieses Ohr wieder mit dem Körper von Malchus gesund vereinigt. Das ist Jesus. So souverän ist er. Er wird verhaftet und er tut Gutes. Er heilt, während andere nachtrachten, sein Leben zu zerstören. Jesus macht den Schaden, den du und den ich angerichtet habe, wieder gut. Und darum feiern wir Karfreitag. Er macht den Schaden gut. Für dich und für mich gibt er sein Leben. Wenn ein Mensch sein Leben für dich gelassen hätte, würdest du das Leben lang diesen Menschen nicht vergessen. Und Jesus hat sein Leben für dich und für mich gelassen. Und so schnell vergessen wir Jesus, so schnell gehen wir eigene Wege. Karfreitag, wir denken an Jesus und was er für uns tat. Ein kleiner Einschub. Jesus ist daran, diesen bitteren Kelch entgegenzunehmen. Er spricht ja von diesem Kelch, den er trinken muss, den er zwar lieber an sich vorbeigehen lassen würde. Kelch ist in der Bibel ein Wort für die Darreichung. Die Bibel spricht vom Kelch des Heils, den uns Jesus darreicht im Abendmahl. Sein Brot und sein Blut wird uns dargereicht, der Kelch des Heils. Und Jesus selber, er trinkt den Kelch des Grimms, des Zorns, der Rache. Und reicht uns sein Leben, sein Brot oder das Brot, das für seinen Körper steht und der Wein, der für das Blut steht. Das ist Jesus. Er nimmt den Kelch des Zorns, der von dir und von mir ausgetrunken werden müsste. Wir kennen alle unser innerstes Wesen und wir wissen, wie verwerflich wir denken und sein können, auch als Gotteskinder. Machen wir uns nicht vor. Wir sind nicht die Heiligen, als die wir uns oft geben. Wir brauchen jeden Tag wieder Vergebung von Jesus Christus. Er nimmt den Zorn und Grimm Gottes auf sich und gibt uns sein Heil. Ich möchte noch ganz kurz auf den Unterschied zwischen Petrus und Judas zu sprechen kommen. Petrus versagt zweimal ganz maßgebend. Das erste Mal, als er diesen Malchus mit dem Schwert trifft und ihm das Ohr abtrennt. Und das zweite Mal, als er dann dort im Hof ist, Jesus wird dort verhört. Petrus wird an seinem Dialekt erkannt. Erkennen dich und mich Leute auch an unserer Sprache? Nicht, dass wir immer von Jerusalem und von Golgatha und alle diese, aber deine liebevolle, ermutigende Sprache. An was erkennen dich Leute? Oder an einem hässigen Ton, an einer irgendwie... Petrus wird erkannt an seiner Sprache. Er war mit Jesus. Erkennt man dich an deiner Sprache? Er, sie war und ist mit Jesus. Ermutigend, auferbauend, zurechtbringend. Manchmal auch hinweisend auf Fehler und sagen, es ist daran, Buße zu tun. Gott wird dir vergeben. Also der Petrus, er verrät Jesus genauso, wie Judas Jesus verraten hat. Petrus, als er Jesus sieht und sich diese beiden Augenpaare treffen, da fährt es wie ein Schwert durch das Herz des Petrus. Und er weiß, ich bin der größte Feigling, den es gibt. Ich habe Jesus verraten. Und er weint bitterlich. Er weint bitterlich. Ich denke, dass es mir und uns manchmal gut anstehen würde, auch bitterlich zu weinen über unsere manchmal Feigheit und unsere Art zu leben, die überhaupt nicht von Jesus redet. Karfreitag, Jesus lädt uns ein, wieder ganz neu zu ihm zu kommen und mit seinem Geist erfüllen zu lassen. Und dass man uns erkennt, auch an der Sprache, die wir sprechen, das sind die Jesus-Leute. Nicht heuchlerisch, nicht schmeichelhaft, ehrlich, aufrichtig und wahr, aber liebevoll und ermutigend. Was ist deine Sprache? Woran erkennt man dich? Petrus bereut, weint bitterlich, wird von Jesus zurechtgebracht und er wird zum Apostel, der zum Heil von vielen Menschen beiträgt. Judas ist ein Verräter wie Petrus. Er verstockt sein Herz und er erhängt sich. Das sind diese beiden Wege, die wir gehen können. Unsere Schuld bekennen und um Vergebung bitten oder unsere Herzen hart machen, sagen, ich brauche diesen Jesus nicht. Ich bin in mir selber geborgen und gehalten. Ich brauche nicht Jesus. Der Tag ist eine Ermutigung, der Karfreitag, unser Leben Jesus anzuvertrauen. Unsere Schuld zu bekennen, wenn wir das Abendmahl einnehmen werden. Du kennst dein Leben, du weißt, ob Schuld, unvergebene Schuld in deinem Leben ist. Du darfst kommen. Jesus hat sein Leben am Kreuz gelassen. Sein Blut ist geflossen und wer Jesus anruft und um Vergebung bittet, dem wird seine Schuld vergeben. Das ist diese Botschaft, die durch das ganze Neue Testament geht. Jesus gestorben und auferstanden. Und wer an ihn glaubt, dem wird seine Schuld vergeben. Und der wird ein neuer Mensch, eine neue Frau, ein neuer Mann. Das ist großartig. Ich habe es bereits erwähnt, Johannes gibt keine Einzelheiten der Kreuzigung preis, keine grausamen Details. Jesus stirbt für die Sünden der Welt. Und wer es im Glauben erfasst, hat Vergebung seiner Schuld und Sünde und ewiges Leben. Und dann beweist Jesus seine Liebe zu den Menschen. Auch am Kreuz ist er nicht nur das Opfer, er ist immer noch am Kreuz der Sohn von Gott. Beeindruckt mich immer wieder, als nun Jesus, er ist am Kreuz, seine Mutter sah. Respekt vor Vater und Mutter. Ich habe das ein Stück weit manchmal zu wenig zum Ausdruck gebracht, meinen Eltern gegenüber. Und euch allen, die eure Eltern noch leben, möchte ich sagen, bringt eure Liebe und euren Respekt euren Eltern gegenüber immer wieder neu zum Ausdruck. Jesus sorgt sich am Kreuz, in dieser äußersten Verlassenheit für seine Mutter und sagt, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Was für ein Retter. Am Kreuz sorgt er für seine Mutter. Und wir im Leben gerettet, wiederhergestellt, vergeben. Wir wollen für unsere Eltern sorgen. Das ist eine Nebenbemerkung, ein Nebensatz. Wir wollen unsere Eltern ehren, ehre Vater und Mutter. Das gilt nicht nur den Jungen, denen auch. Es gilt uns Alten insbesondere, dass wir unseren alternden Eltern zur Seite stehen. Wenn das Gehen, das Denken, das Arbeiten, alles mühsam wird, dann haben wir Aufgaben an unseren Eltern. Können nicht sagen, ich arbeite, ich habe keine Zeit. Sonst nehmen wir das Wort Gottes zu wenig ernst, denke ich. Zwei weitere Worte am Kreuz, Jesus sagt, mich dürstet. Er ist immer noch Mensch. Er ist als Mensch am Kreuz und als Gottes Sohn. Und er sagt, mich dürstet, er leidet. Die Zunge klebt ihm wohl am Rachen. Mich dürstet. Und dann noch ein Wort, das Johannes wiedergibt. Es ist vollbracht. Das Opfer für die Erlösung der Menschen von ihrer Schuld ist vollbracht. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Das ist, was wir Menschen gegenüber Jesus getan haben. Und er sagt, siehe dein Sohn. Er sagt, es ist vollbracht. Für die Schuld der Menschen ist gebüßt worden. Der Weg ist offen. Wer glaubt, wird gerettet. Zu Tod und Auferstehung gehört der Glaube, der persönliche Glaube von jedem von uns. Und das ist auch die Osterbotschaft. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, weil er alles getan hat. Lass mich noch ganz kurz etwas über die Grablegung von Jesus sagen. Er wird noch am Abend des Karfreitags zu Grabe getragen. Zwei Männer, prominente Männer, nehmen sich Jesus an. In allen Evangelien spielt die Grablegung Jesus eine wichtige Rolle. Sie wird detailliert dokumentiert. Wisst ihr, sein Tod kann nicht geleugnet werden. Es gab hunderte von Zeugen, die Jesus nach seinem Tod sahen. Aber es gab auch Leute, die ihn gesehen haben im Grab. Josef von Arimathäa und Nikodemus kommen mit kiloweise Nardensalbe. Und sie salben Jesus, sie wickeln ihn ein. Er wird in eine Gruft gelegt. Er wird als Leichnam in diese Gruft getragen. Die Jünger sind nicht mehr dabei. Sind längstens geflohen. Es war ihnen nicht mehr geheuer, was dort geschah. Ihre Hoffnung ist eingebrochen. Und da sind doch noch zwei Männer, notable Männer. Sie bitten um den Leichnam von Jesus und bereiten ihm ein würdevolles Begräbnis. Und ich bin und ich stehe für würdevolle Begräbnisse. Ich bin dagegen, so rasch zu begraben, möglichst schnell, möglichst unauffällig, nur noch im engsten Kreis. Wenn jemand stirbt, zu Grabe getragen wird, ist es gut, innezuhalten. Ist es gut, Anteil zu nehmen, zu trösten, Empathie zu zeigen, sich mit diesen Leuten zu vereinen. Und ich lade immer wieder ein, wenn Leute aus deinem Bekanntenkreis und Verwandtenkreis nach Hause gegangen sind oder gestorben sind, dann nehmen wir Christen Anteil. Wir trauern nämlich mit den Trauernden. Und das tun wir insbesondere auch an Beerdigungen, indem wir das bezeugen. Und danke euch allen, die ihr auch am letzten Mittwoch Anteil genommen habt an der Grablegung von diesem plötzlichen Weggang von Marian Pinkeli. Aber diese Grablegung war auch ein Sieg, denn das Leben von Marian war ein Vorbild für uns alle. Und der Sieg von Jesus am Kreuz war auch der Sieg im Leben von Marian. Der Leib Jesu wird würdevoll behandelt. Das ist auch ein Indiz, dass wir mit Verstorbenen würdevoll umgehen, sie nicht isolieren und nichts damit zu tun haben wollen. Verzeiht mir diese Belehrung. Ich bin etwas alt geworden und denke, dass ich manchmal Dinge sagen muss. Zum Schluss. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns, wie die wir glauben, zu ihm hinausgehen, aus der Stadt hinaus. Nicht im Trubel von Jerusalem. Damals war Golgatha noch außerhalb der Stadtmauer. Heute ist Golgatha inmitten der Stadt. Aber damals war es noch eine kleine Örtlichkeit und der Hügel Golgatha war außerhalb der Stadtmauer. Und darum sagt im Hebräerbrief der Schreiber, lasst uns hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Als Christen uns identifizieren mit Jesus. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir nageln uns nicht auf der Erde fest. Wir haben eine Heimat im Himmel und auf diese Heimat schauen wir. Ob jung oder alt, ist wichtig, dass wir das wissen. Da sprach er zu ihnen oder zu allen, Jesus, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst. Das ist eine Karfreitagsbotschaft. Verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Was für eine Zusage für Menschen, die treu zu Jesus stehen, sich mit ihm identifizieren, mit ihm vor der Stadt die Schmach tragen. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Wir werden das Abendmahl feiern. Wir sind eingeladen, respektvoll zu diesen Tischen zu treten. Nicht so rasch, sondern mache dir bewusst, Jesus gibt sein Leben für dich, damit du ewiges Leben hast. Sein Leib wird gebrochen, sein Blut wird vergossen, damit du leben kannst. Darum feiern wir Karfreitag, Chara, Trauer, Leid. Für mich stirbt der Gottessohn und das will ich nie vergessen. Im Besonderen nicht am Karfreitag, aber das ganze Leben lang. Vielleicht musst du oder muss ich Buße tun über Oberflächlichkeiten, dass uns Jesus manchmal so wenig bedeutet. Wir denken, Jesus hat mich gerettet und jetzt lebe ich nach meinem Gusto. Wer gerettet ist, lebt nicht mehr nach seinem Gusto, der lebt nach dem Wort Gottes. Wenn wir zum Abendmahlstisch kommen, identifizieren wir uns mit Jesus. Er starb für mich und ich gebe und bin bereit, mein Leben für ihn zu geben. Ich bitte euch aufzustehen, ich möchte ein Gebet sprechen. Dann werden wir ins Abendmahl geführt werden von David. Vater im Himmel, danke für unsere Väter, die diesen Tag in den Kalender eingefügt haben, damit wir uns erinnern, wie sehr du uns geliebt hast und was du für uns getan hast. Nicht nur pauschal, sondern du hast an jedes Einzelne gedacht, als du dein Leben am Kreuz von Golgatha hingegeben hast. Und du bist in unserer Mitte und du hast ausgebreitete Arme. Du empfängst uns liebevoll. Du bist hier, um zu vergeben, um zurechtzubringen. Du bist hier, um uns zu reinigen. Du bist hier, um uns zu begegnen und mit deinem Geist zu erfüllen, damit wir bereit sind, mit dir aus der Stadt hinauszugehen und mit dir auch die Schmach zu tragen. Du segnest jedes Einzelne hier in diesem Raum. Und du bist am Handeln in unseren Herzen. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Habe und tue dein Werk. Wir sind offen von dir. Amen.